Bis jetzt war sie erotischer Pausenfüller beim Fernsehen.
Ich bin die Kleine mit den enormen Einschaltquoten.
Jetzt füllt sie die Kinoleinwand.
Auf die Premiere, Kinder.
Elvira, Mistress of the Dark, in ihrem ersten prallen Spielfilm.
Hi.
Es staut sich viel Druck auf, wo sie auftaucht.
Also sowas habe ich ja noch nie.
Ja, bei diesem Superbusen fliegen ihnen die Lockenwickler weg.
Sie erhebt Anspruch auf eine Erbschaft.
Meiner Großnichte Elvira hinterlasse ich mein Haus.
Ups. Wir wollen Ihnen nur ein bisschen helfen, die Hütte sauber zu machen.
Hey, Elvira, ich habe noch ein paar Freiwillige mitgebracht.
Großartig, dann mal ran, Jungs, hab Mut.
Meinen geliebten Pudel Algon Queen.
Also was mache ich nun mit die?
Und mein kostbares Rezeptbuch.
Guten Appetit.
Ich brauche dieses Rezeptbuch.
Elvira setzt sich mit Vorliebe zwischen die Stühle.
Diese Elvira ist eine tugendlose Person. Sie ist ein Freudenmädchen. Sie ist schlimmer als Sodom und Gomorra. Ich bin überzeugt, wir können sie mit Fug und Recht aus unserer Stadt vertreiben.
Lasst mich raus! Lasst mich raus!
Verhalten und still sein!
Hey, ich habe das Fernsehgericht gesehen. Ich habe das Recht auf einen Anwalt und eine körperliche Durchsuchung.
Anklage lautet böser Hexenzauber.
Deine letzten Worte.
Gibt's nicht. Doch eins. Hilfe!
Also so eine Verbrennung sollten wir jedes Jahr machen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Ghouls und Goblins, liebe Geister und Kinders, die selbst klebendes Toilettenpapier an Hauswände klatschen. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo und Happy Halloween.
Ja. Eröffnung, wie sagt man das? Willkommensgrüße. Sollte man üben.
Ja, manchmal, ja.
Ist blöd, wenn man sich irgendwie erst eine halbe Sekunde vorher Gedanken drüber macht. Stelle ich gerade fast. Also.
Machen wir das in unseren fast 13 Jahren irgendwie jemals anders? Nee, oder?
Ich habe schon das Gefühl, dass du dir manchmal gute Gags zurechtlegst.
manchmal. Ja. Muss ich aber entsprechend drauf sein. Ich bin mir nicht so richtig einig, ob die beiden Filme, die wir heute für dies Jahr Halloween 2024 besprechen, das auch wirklich so hergeben.
Was hergeben? Qualität?
Na, gute Witze.
Ach so, okay.
Ja. Allerdings war ich ganz erstaunt, wie gut die tatsächlich dann doch zusammengepasst haben. Mhm. Also so rein von der, weiß nicht, Stimmung, Machart, Qualität.
Ach so, Qualität. Oh, also bei mir bewegen sie sich schon an sehr stark entgegengesetzten Enden des Qualitätsspektrums.
Echt,
so in meiner Wahrnehmung.
Ich habe das Gefühl, die bei mir pendeln die beide irgendwie am selben Ende des Stricks. Also das ist wirklich.
Ah, okay.
Ja,
tatsächlich.
Ja, denn
okay.
Doch, ja.
Ja, wir setzen unsere Halloween-Reihe fort. Wir haben letztes Jahr angefangen mit Teil 2, ne? Und jetzt machen wir das so weiter. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es besser wird nochmal. Mhm. Also zumindest bis Halloween Age 20, beziehungsweise so, wie ich es damals sagte, an der Kinokasse H2O.
Ja, klar.
Weil den, glaube ich, fand ich gut. Ich glaube, ich finde aber abseits von dem und Halloween 1, 2, 3 keinen anderen Teil der Halloween-Filmreihe gut.
Ich habe, ja, glaube ich, mit 4 oder 5... Nee, vermutlich mit 4 angefangen.
Mhm. Ja, das wird zeitlich passen. Ja.
Und entsprechend, damals mochte ich das, aber ich habe natürlich überhaupt keinen Einblick darin, wie das heutzutage halt aussieht. Ich bin ja alles in allem, sagen wir mal, deutlich skeptischer, was diese Reihe anbelangt. Ich sage ja immer wieder, dass der erste ein Klassiker ist, der wahnsinnig wichtig fürs Genre bleibt.
Ja.
Das kann ich natürlich einfach mal neidlos zugestehen, aber ich hatte halt damals trotzdem, als wir drüber gesprochen haben, trotzdem nicht so wahnsinnig viel Spaß dran.
Mhm.
Und am zweiten, glaube ich, sogar noch ein Stück weit weniger, wenn ich mich so an letztes Jahr erinnere. Ich finde jetzt hier der dritte, über den wir heute reden, ist einfach ein ganz anderes, sehr eigenes Tierchen.
Ja,
glaube ich, ich glaube, da täten wir uns keinen Gefallen, wenn wir das mit dem Rest der Reihe wirklich in Verbindung bringen würden.
Ja, ja. Also wir sind erst bei Teil 3 und jetzt wird schon kompliziert, weil im Grunde der dritte Teil der Filmreihe die bisherige Chronologie der Ereignisse ignoriert. Und das ist ja etwas, was die Halloween-Reihe in späteren Jahren wieder und wieder und wieder tun würde. Mhm. Also der vierte Teil dann wiederum sagt, naja, wir ignorieren den dritten Teil. Ich glaube dann der H20 oder H2O sagt, wir ignorieren alles nach dem zweiten Teil.
Mhm.
Die Reboots sagen dann wiederum, wir ignorieren alles nach dem ersten Teil.
Ja.
Passt alles hinten und vorne nicht. Aber das ist jetzt so das erste Mal, dass einfach die Macherinnen und Macher sagen, ja komm, wir stellen das Ganze mal auf den Kopf und versuchen was komplett Neues. Aber ich glaube, nie so radikal wie, so radikal wurde es dann nie mehr später in späteren Jahren.
Wobei ich mir schon die Frage gestellt habe, wie radikal ist das jetzt eben eigentlich gerade mit Season of the Witch, wenn denn doch relativ häufig bestimmte Aspekte zitiert werden, wenn im Fernsehen man ständig Jamie Lee Curtis rumlaufen sieht. Ich finde ja den Ansatz, jetzt hier daraus so eine Art Anthologie zu machen und praktisch jedes Jahr einen Halloween-Film rauszubringen mit komplett neuen Thematiken, aber rund um diesen Feiertag. Ich finde das ja sehr nobel, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, ne? Und das ist, finde ich hier halt leider ein bisschen überdeutlich.
Okay, gut. Gut, wir sind, glaube ich, gegenteiliger Meinung.
Das hier. Mag sein, ja.
Ja, ich finde tatsächlich Halloween 3, den neben dem ersten Teil, finde ich den als gelungensten Teil der Reihe tatsächlich.
Ah, ja. Okay. Ja.
Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne.
Cool.
Dazu dann gleich mehr. Ja. Wir sollten kurz erwähnen, wir reden natürlich auch über Elvira, Mistress of the Dark.
Ja.
Herrscherin der Dunkelheit an zweiter Stelle aus dem Jahre 1988. Aber jetzt erstmal eben Halloween 3, Season of the Witch. Mhm. Oder wie er hierzulande auch hieß, Die Nacht der Entscheidung.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ist okay.
Kann man so lassen. Ich glaube, hätte ich ihn unter dem Titel Nacht der Entscheidung gesehen, dann wäre ich, glaube ich, alles in allem auch weniger pikiert gewesen.
Es ist, die Halloween-Reihe ist auffällig langweilig betitelt im Deutschen, immer mit so Zusatztiteln wie Das Grauen kehrt zurück.
Ja, und ja.
Dann kam er, also davor kam er Nacht des Grauens, dann kam Das Grauen kehrt zurück, dann kam die Nacht der Entscheidung, also schon wieder Nacht. Und weil man sagte, ach, jetzt haben wir einen Film lang nicht kehrt zurück gemacht, hat man dann beim vierten gesagt, nennen wir den doch Michael Myers kehrt zurück.
Ja.
Also es ist ja wirklich öde.
In der Tat. Ja.
Und verweist nicht auf die besondere Qualität dieses Films, der, wie du schon richtig sagtest, ein vom Rest der Reihe völlig losgelöster, bis auf so einige kleine Wings, Zwinker, Zwinker, irgendwie Verweise auf das Original, völlig losgelöst ist.
Ja.
Und da sich nicht damit auseinandersetzt, was in den vorherigen beiden Teilen passiert ist.
Eigentlich sogar schlimmer noch, weil er eben durch das direkte Zitieren des Films als Film innerhalb des Films auf die Künstlichkeit im Prinzip der Vorgängerfilme hinweist. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt zum Beispiel auch. Also ich glaube, ein grundlegendes Problem mit dem dritten Halloween-Film. Und das liegt nicht nur, also nicht an der Abwesenheit von Michael Myers tatsächlich.
Ja.
Also dass das eben in eine ganz andere Richtung geht, dass es kein Slasher ist, dass es eben nicht die Story weiter erfindet. Das stört mich alles gar nicht. Ich glaube, meine Probleme mit dem dritten hier gehen tiefer als das. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal, worum es eigentlich geht in dem Film.
Genau, die Inhaltsangabe hat geschrieben bei der UFDB Moonshade. Das freut uns natürlich besonders, ihn an Halloween hier begrüßen zu dürfen.
Natürlich, hallo.
Hi Moonshade. Und er schreibt, ein Arzt kommt nach dem mysteriösen Mord an einem Patienten, bei dem sich der Killer selbst in die Luft sprengt, den Plan eines Industriellen auf die Spur, mittels seiner amerikaweit verbreiteten Halloween-Masken Millionen von Kindern zu töten. In den Masken sind Computerchips sowie ein Stück eines schwarzmagischen Stonehenge-Steins eingebaut, Zungenbrecher, die mittels der Ausstrahlung eines Werbespots aktiviert werden. Ey, das klingt so crazy. Jetzt hört mir das zum ersten Mal überhaupt so richtig auf, wie bescheuert dieser Film ist.
Ja. Ich glaube, das ist mein Punkt.
Okay. Man macht sich das ja nicht so bewusst. Ich guck mir das so an, denke mir, oh, schon cool, schon lustig, ja. Das ist irgendwie, so auf seine abstruse Art und Weise irgendwie auch schlüssig. Und jetzt lese ich so schwarz auf weiß und denke mir, meine Güte, ist das ein Müll. Aber na gut. Also natürlich nur auf der Story-Ebene. Um dieses dunkle Ritual zu verhindern, beschließt der Arzt, ins Herz des Unternehmens vorzudringen, um das Schlimmste zu verhindern. Ja. Ja, okay.
Mhm.
Ich glaube, was mich hier gerade so ein bisschen irritiert hat, ist, dass der Arzt eben nicht namentlich genannt wird. Ich glaube, die Tatsache, dass er eben Arzt ist, spielt eine weniger bedeutsame Rolle, als dass er hier von Tom Atkins gespielt wird, den wir auch aus The Fog bereits kennen und der eben auch so das typische, ich glaube, Carpenter-typische maskuline Ideal darstellt.
Nämlich
ein Mann mittleren Alters.
Kantig,
ja, genau. Der um die 50 ist, aber natürlich dem trotzdem Frauen Anfang 20 sehr, sehr zugetan sind.
Also. Das fand ich tatsächlich auch sehr befremdlich, ehrlicherweise. Also.
Es ist eigentlich eins zu eins die Situation wie in The Fog, den ich, wie gesagt, sehr, sehr liebe, aber wo sich eben auch Jamie Lee Curtis zu ihm ins Auto gesellt, zu Tom Atkins und so für ihm sofort schöne Augen macht. Und hier ist eben auch wiederum, ich meine, es wird einmal kurz darauf angespielt, dass er eben doch mal gut doppelt so alt ist wie sein Love Interest hier, aber dann auch nicht mehr.
Ja, ja. Mehr schlecht als recht gespielt von Stacey Nelken. im Übrigen. Ja. Ich fand ihre schauspielerische Leistung ein bisschen unterirdisch, alles in allem. Aber ich glaube, das Interessanteste an ihr ist auch, dass sie mit Barry Bostwick verheiratet war.
Habe ich auch gelesen, ja, tatsächlich.
Genau, passt ja wieder zu Halloween, Rocky Horror und so.
Naja. Richtig.
Aber richtig. Ja, vielleicht, aber vielleicht da mal kurz angesetzt. Ich finde Tom Atkins, ich meine, ich mag ihn ja durchaus. Ich finde die Rolle, die er spielt oder so wie er sie spielt, ist völlig in Ordnung. Da habe ich gar kein größeres Problem mit. Ich nehme ihn den Arzt halt überhaupt nicht ab. Also kein Stück, zu keiner Sekunde. Nicht mal, wenn sie ihn irgendwie im Kittel da durch das Krankenhaus rennen lassen. Aber das, wie du ja schon ganz richtig sagtest, das wird ja irgendwann auch komplett uninteressant für den weiteren Verlauf der Geschichte. Hm. Das ist ja eher so für die Initialzündung irgendwie da.
Er ist der Dr. Christmas Jones des Halloween-Franchise, habe ich mir auch so gedacht.
Genau, ansonsten hatte ich, glaube ich, am meisten Spaß an Dan O'Herlihy, der seine Sache wie immer sehr gut macht und ich sehe ihn ja wirklich wahnsinnig gerne und da er einfach nur mal abliefert, wofür er bestellt wird, habe ich da eben auch gar keine größeren Probleme. Ansonsten ist die Besetzung alles in allem eher unbekannt oder halt bestenfalls aus dem Carpenter-Umfeld halt zusammengeklaubt.
Erstaunlich, ne?
Ja.
Ich meine, man sollte sich auch noch mal in Erinnerung rufen, Halloween ist immer noch einer der erfolgreichsten Horrorfilme ever. Hm. Zu der Zeit, also war das Franchise wirklich, wirklich viel wert. Ich meine, irgendwann ging es dann auch bergab und dann muss es erstmal gerebootet werden. Aber damals wundert mich schon, dass sie keine größeren Stars ranbekommen haben.
Ja, vielleicht, aber keine Ahnung, vielleicht ist es aber auch 82 noch so mit so einem ich weiß nicht, so ein bisschen verpönt gewesen, in sowas aufzutreten. Wer weiß, keine Ahnung.
Sicher, absolut, ja. Ich meine, ja, klar. Ja. Es hatte diese Patina, das im Ekelhaften da. Damit will man sich nicht irgendwie gemein machen, klar. Ja, wenn man zur A-Liste der Stars gehört, ja.
Genau.
Und ich meine, wir erinnern uns, 82 hat selbst Spielberg E.T. mit Menschen drehen müssen, die kein Mensch kannte.
Mhm. Ja, genau. So. Ansonsten, ja, ich finde, es ist alles sehr zweckmäßig. Habe ich das Gefühl, es ist, ich persönlich fand es mäßig spannend, leider.
Es ist spannender als Elvira.
Und da bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz so einig, aber
Daniel, bricht nicht mein Herz, das ist viel zu früh.
Zumindest was mein persönliches Interesse angeht, weil danach halte ich auch die Fresse, weil ich glaube, es ist lustiger zuzuhören, wie du dich über den Film freust, aber ich wollte trotzdem ganz am Anfang mal zumindest gesagt haben, dass ich mich wirklich ziemlich durch diesen Film gequält habe, weil ich wirklich null Interesse daran hatte, rauszufinden, wohin das alles führt, weil ich das habe halt aus 3 Kilometer Entfernung mit Rückenwind abkommen sehen alles.
Ja, ach so, okay.
Und ich fand die Umsetzung dafür einfach nicht interessant genug. Ich habe durchaus so ein leichtes Problemchen mit dem technoiden Ansatz.
Ja.
Im Zusammenhang hier mit Witchcraft und sowas, wo ich irgendwie denke, keine Ahnung, brauche ich irgendwie nicht. Ich hätte es gerne vielleicht ein bisschen klassischer gehabt. Ich hab wirklich auf die Uhr geguckt, etwa nach einer Stunde, wenn dann die diese Montage kommt mit den ganzen Kindern, die halt mit den Masken da irgendwie durch ganz Amerika latscht, dachte ich mir, oh, das ist cool.
Ja, jetzt ist es apokalyptisch.
Jetzt kriege ich auch so eine wohlige Gänsehaut und jetzt habe ich tatsächlich Interesse daran, aber das ging auch sehr schnell wieder vorbei. Und und das leider hat sich das eben auch wirklich bis zum Ende nicht wirklich positiver gestaltet. Aber jetzt bin ich auch damit ich jetzt erstmal durch und hör mir jetzt sehr, sehr gerne an, was du Tolles zu sagen hast über den Film.
Ich weiß nicht, ob ich so viel Tolles zu sagen habe. Und ich finde ehrlich gesagt, also ich kann natürlich nicht gegen die persönlichen Befindlichkeiten argumentieren. Wenn du sagst, es hat mir einfach nicht gefallen und mich nicht interessiert, fällt es mir schwer, da Fürsprache zu halten. Was du jetzt so an objektiv messbaren, bewertbaren Kriterien herbeizitierst, da würde ich dir auch durchaus recht geben, zum Beispiel einfach, dass es dem Film nicht gelingt, irgendwie sowas wie Spannung aufzubauen. Ich finde ihn auch tatsächlich sehr tollpatschig und unbeholfen teilweise im Spannungsaufbau. Es gibt tatsächlich Szenarien noch und nöcher, in denen man sagen könnte, oh, das könnte jetzt sehr spannend sein, ist es dann aber nicht, weil man einfach grundsätzlich die falsche Entscheidung trifft. Jetzt habe ich auch Interviews mit den Macherinnen und Macher gehört und gelesen, die gesagt haben, ja, es sollte ja auch nicht zu gruselig sein, die Gore-Effekte sollten nicht zu explizit sein, das sollte ja im Grunde auch ein Halloween-Film sein, den man sich mit der ganzen Familie angucken kann. Ich glaube, eins zu eins nicht so gesagt, aber es wurde schon immer so betont, es sei ja ein Spaß und man solle das Ganze nicht zu ernst nehmen.
Und dann habe ich allerdings auch gelesen, dass Dino De Laurentiis gerne ein bisschen mehr Splatter haben wollte.
Ich denke auch, ja. Gut, jetzt ist auch immer so, Leute äußern sich in DVD, Blu-ray, Bonus-Features 20, 30, 40 Jahre after the fact zu solchen Themen. Mm. Und natürlich ist bereits ein kompletter Jahrzehnte andauernder popkultureller Diskurs über den Film hinweg geglitten. Er wurde reevaluiert, erstmal verdammt, dann wieder hochgelobt und neu wertgeschätzt, wie auch immer. Mhm. Und Leute kommen dann raus und nachdem irgendwie jahrelang gesagt wurde, ja, die Effekte sind scheiße, sagt der Maskenbildner, ja, die sollten auch scheiße sein. Oder die sollten auch witzig sein und nicht schockierend. Ja. Und dann weiß ich eben auch nicht mehr, ja, ist das wirklich so? Mhm. Oder hast du einfach jetzt nach dem 83. Comic-Con-Auftritt dir irgendwie antrainiert zu sagen, ja, genau, das ist irgendwie, das war alles Absicht.
Ja, genau, ja.
Whatever, ja. Maybe, ich weiß, ich habe den Film in jugendlichen Jahren gesehen. Das wird bei Elvira, glaube ich, auch noch ein Thema sein. Ich glaube, eine persönliche Verbundenheit ist für mich ganz wichtig mit dem Film, weil ich glaube, er hat auf Inszenatoren inhaltlicher Ebene schon Schwächen. Ich mag ihn einfach persönlich sehr gerne. Ich mag die Schauspieler gerne. Und ich sehe ihn auch zum Teil aus anderen Carpenter-Werken, kenne die Dynamiken zwischen den Figuren, gefallen mir. Das Halloween-Setting auch. Ja, das mit dem Spannungsaufbau ist mir diesmal auch aufgefallen, gerade in der Szene, wo dann eben Tom Atkins quasi in Gefangenschaft gerät und sehr, sehr schnell wieder ausbrechen kann, ja, ohne größere Widerstände und dann quasi auch nochmal einfach das Regelwerk des Films neu geschrieben wird, damit er so leicht wie nur möglich ausbrechen kann. Also er hat dann anscheinend irgendwie fast dann den Plan, bestimmte technische Prozesse in Gang zu setzen, die die ganzen Bösewichte, also die ganzen Mechatronischen da ausschalten. Da denke ich mir auch so, woher weiß der das? Okay, naja, gut. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, ich brauchte erst so deine kleine Ansprache und Boonshells Inhaltsangabe, um zu kapieren, wie blödsinnig das Ganze eigentlich ist. Aber während ich das gucke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, es sieht echt gut aus. Ich mag die Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich finde den Score tatsächlich sehr gut. Ich finde die Inszenierung von Tommy Lee Wallace, ich glaube, der hier Regiedebütant ist, der hat auch später, genau, It hat er gemacht, ne? Der das Fernseh-It und Tommyknockers, glaube ich. Durchaus ein kompetenter Regisseur. Dean Cundey hier wieder an der Kamera, der auch beim Original, glaube ich, an der Kamera stand. Also man merkt schon, da waren auch Menschen daran beteiligt, die mit dem Original was zu tun hatten, weil da schwappen auch noch so ein paar inszenatorische Qualitäten rüber. Ich mag auch die Opening Credits super gerne, ehrlich gesagt, mit diesem, es erinnert mich auch so an die alten Tage, an denen man da gebannt vorm Fernseher saß und dann nachts heimlich Horrorfilme guckte und sich diese Bildzeilen da so einzeln aufbauen und das kennen ja die jungen Dinger heutzutage gar nicht mehr.
Ich muss aber, ja, das ist aber auch ein guter Ansatz, ein gutes Stichwort, weil das hat mich schon sehr enthusiasmiert, der Anfang. Ich mag also zumindest den Teil des Scores, der eben, sagen wir mal, mehr oder weniger direkt von Carpenter selbst kommt. Das mag ich tatsächlich gerne. Ich mag ja Carpenters Musik. Und eben diese Bildzeilen, die dann irgendwann halt den flackernden Kürbis Kopf da darstellen. Das mochte ich eben auch gerne. Es erinnerte mich natürlich auch sehr an eben die Klapperschlange und sowas. Also schon sehr cool. Also ich fand, das hat mir Spaß gemacht und hat mich eben auch, sagen wir mal, in freudiger Erregung auf den Film blicken lassen. Das blieb auch noch eine ganze Weile so. Ich fand auch diese ganze Verfolgung des Vaters von hier, Ellie, fand ich auch durchaus sehr spannend, weil einem zu dem Zeitpunkt ja der komplette Kontext fehlt. Ne? Und hier diese, das, was wir dann später als Androiden identifizieren können, zu dem Zeitpunkt wissen wir das ja noch gar nicht. Könnte eben, weiß ich, so eine Art Hexenzirkel sein, dem Titel nach, oder Aliens oder was weiß denn ich. Also das ist eigentlich tatsächlich alles in allem nicht uncool, aber ich glaube, sobald das dann auch sehr schnell ins Krankenhaus wechselt und, sagen wir mal, der erste Moment ist, in dem ich irgendwie denke, ja, okay, warum habe ich mir denn jetzt gerade diese ganze Verfolgungsjagd angeguckt, wenn der dann 5 Minuten später eben im Krankenhausbett abgemurkst wird. Ja. Von auch wiederum einer Figur, die irgendwie so ähnlich aussieht wie die anderen Figuren, aber es ließ mich ehrlicherweise ein bisschen unterwältigt zurück.
Ja.
Und wenn der sich dann im Auto anzündet, ich verstehe natürlich durchaus, dass das ein ganz, ganz großes Fragezeichen und ein Mysterium aufbauen soll und so. Das ist, aber dann geht eben dieses gesamte Krankenhauspersonal raus und dann und steht halt einfach nur dümmlich in der Gegend rum und versucht nicht, das Auto zu löschen. Keiner ist schockiert. Ja, Tom Atkins irgendwie stemmt die Hände in die Hüften, guckt sich so ein bisschen an und sagt so bei mir,
er ist komplett abgestumpft, weil er ist Alkoholiker.
Ja,
also,
ja.
Suggeriert der Film zu Beginn und greift es dann nie wieder auf. Also korrekt. Er suggeriert sich nur, er sieht eigentlich ständig beim Saufen und Alkohol einkaufen.
Ja.
Und dann eben irgendwann nicht mehr.
Ja. Und aber dann die nächste Viertelstunde ist er eben schockstarr und traumatisiert. Weil da sich einer im Auto angezündet hat. Und das greift alles nicht zusammen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem für mich, dass diese Einzelteile für mich eben wirklich nicht zusammengreifen.
Ja, überhaupt nicht. Ja. Du hast absolut recht. Also ich habe auch jetzt mal wiederholten Sehen mich ein bisschen gewundert, dass Tom Atkins ja Familie zu haben scheint.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, er versteht sich mit seiner Frau. Die sind nicht getrennt und die haben zwei gemeinsame Kinder.
Ja, und dann sind sie nur noch dabei, am Telefon miteinander rumzuzicken.
Genau. Und dann wird eigentlich die Tatsache, dass er eigentlich verheiratet ist und nicht vielleicht mit einer 20-Jährigen in die Kiste steigen sollte, eigentlich nie mehr aufgegriffen. Genauso wie sein Alkoholismus und die Tatsache, dass er Arzt ist und viele Dinge eben auch. Also es wirkt eigentlich so als, wie heißt dieses Partyspiel, bei dem man quasi eine Geschichte anfangen muss und jemand anders setzt sie fort, ohne wirklich zu wissen, was vorher passiert ist, irgendwie nur basiert auf dem letzten Wort, was vielleicht niedergeschrieben wurde. Oder diese Klappfiguren, die man dann weitermalen muss und dann nur weiß, irgendwie, ne, genau, das mittlere Kind malt ein Torso und das untere Kind muss dann, was weiß ich, die Oberschenkel malen und weiß aber eben nicht, wie das darüber aussieht.
Ja.
Also so ein bisschen wirkte das so wie ein Drehbuch, was herumgereicht wurde mit, ja, ich habe da mal so eine Idee, es folgt eine vage Beschreibung dessen, was passiert ist. Mach du mal irgendwas draus.
Mhm.
Und dann wird es wieder weitergeben. Und am Ende kommt ein Film raus, den ich, wie gesagt, super unterhaltsam finde, aber der tatsächlich so auf einer Story-Ebene, auf einer dramaturgischen Ebene, ja, muss ich auch beim kritischen Betrachten zugeben, mich eigentlich nie so richtig dazu motiviert, weiterzugucken. Weil außer, dass die Figuren jetzt sagen, wir müssen dahin und wir müssen dem Ende bereiten, wir müssen nach Santa Myra und da ist diese Fabrik und der Film irgendwie so auf einer Bildebene dann auch vermittelt, ja, diese Familie, dieses Geschäftspartners oder Kunden von Dan O'Hurley, die da reinplatzt, die wird später noch eine Rolle spielen. Gibt der Film mir niemals einen konkreten, für mich nachvollziehbaren Anlass, warum ein Ereignis auf das nächste, auf das letzte folgt.
Ja.
Ist aber einfach so. Die Logik des Films will es die interne.
Korrekt. Also ich meine, dass hier die Familie Köpfe, wie sie auch immer ausgesprochen werden, dass die halt eine Rolle spielen, das wird ja klar, aber warum sie diese Rolle spielen, warum ausgerechnet die dann eben für quasi, ja, weiß ich, so einen finalen Test herhalten müssen oder nur um Dr. Dan da irgendwie zu schockieren oder ich weiß, keine Ahnung. Also
ist auch nicht so wahnsinnig geschäftstüchtig von Dan O'Hurley. Ich dachte, er hätte einfach so ein paar Obdachlose einsperren können oder so.
Rein theoretisch, ja. Es ist ja nicht so, als würde er sonst die Leute mit Samthandschuhen anfassen. Ne?
Ja, ja.
Hier der Trunkenbold aus der Stadt, der wird ja auch relativ unzeremoniell umgebracht mit Bum ab dem Kopf und so. Hätte man auch den nehmen können, rein theoretisch, ja. Aber es... Also auch sowieso diese ganze Idee der Company Town, in der halt alle irgendwie ein bisschen merkwürdig sind. Ich fand die Idee recht reizvoll. Ich finde, sie kommt ein bisschen zu spät in dem Film, als dass sie jetzt noch sinnstiftend sei. Und wiederum, er macht eben nur sehr wenig draus, was ich eben leider auch etwas schade finde. Dafür verbringt er halt unglaublich viel Zeit in dieser Fabrik und damit, dass Tom Atkins und Stacey Nelkin halt durch die Gegend rennen oder eben sich von Dan O'Hurley die Maskenförderbänder zeigen lassen. Und,
ja, ich glaube, da fehlt es einfach ein bisschen an Budget. Also
unmöglich.
Der Film stellt es ja so dar, als ob er quasi der führende Halloween-Maskenhersteller der USA ist, an der Ost- wie Westküste, im Bible Belt, egal, und oben in Alaska, überall tragen sie diese Silver Shamrock-Masken, überall wirklich. Das ist halt auch so, Kinder sind auch null kreativ und kaufen einfach nur diese drei Masken, weil mehr haben die auch nicht im Sortiment.
Ja.
Also Kinder haben auch keinerlei Anspruch, irgendwas anderes zu tragen, außer diese ollen drei Masken. Ist auch okay, die Masken sind tatsächlich ganz cool.
Irgendwie schon,
um die Marktführerschaft zu erlangen in dem Bereich, wahrscheinlich dann doch nicht. Also nicht cool genug, aber nein. Egal.
Aber das ist auch das ist tatsächlich ein guter Hinweis, weil Cochran, also du heißt ja nur der Maskenhersteller, ja. der ist ja im Prinzip so wird er uns hier in dem Film vermittelt, so eine Art Masken-Willy Wonka.
Ja.
Und seine Fabrik soll halt auch etwa in dem Modus irgendwie funktionieren, während halt diese Androiden quasi Oompa Loompas sind.
Ja.
Aber auch aus der Idee macht er halt nichts, zumindest nichts Fantastisches. Bis wir dann halt irgendwie in dieser relativ leeren Halle sind mit dem wie nannte es Moonshade, dem Stonehenge-Stein, was wirklich ein Zungenbrecher ist.
Ja.
Das hatte ein bisschen was von James Bond-Bösewicht.
Natürlich.
Und ich finde ja so einen Ansatz, halt so Zauberkraft aus 3000 Jahren in die Jetztzeit aus Budgetgründen zu versetzen. Ich finde das ja gar nicht schlecht, kann man machen. Aber dann muss man doch, glaube ich, die gesamte Lore halt irgendwie aufbauen und nicht irgendwie dem Oberbösewicht irgendwie 3 Minuten vor Ende des Films halt irgendwie 5 Sätze schreiben, die einem erklären, was er da eigentlich gerade macht. Das ist so,
Es ist halb gar sicher. Ich finde ehrlich gesagt, die Chuzpe, also dieses übernatürliche Element da einzuführen, so kurz vor Schluss, also was ja der Film kurz zuvor, also zu Beginn anteasert, so von wegen ein Stein ist in Stonehenge verschwunden, was ist da wohl passiert? Egal, weiter in den News. Ganz cool.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Es wird genannt in den Nachrichten. Es gibt einen Nachrichtenbeitrag relativ zu Beginn, irgendwie bevor zum 150. Mal dieser Silver Shamrock Spot kommt. Ja.
Ich finde aber schön, dass sie sagen, dass sie auch im Film, also auch dass Dr. Dan das auch betont, dass ihm dieser Werbespot auf den Keks geht.
Es ist der Film zum Ohrwurm. Es ist der. Ich finde auch gut, dass sie es kommentieren. Warum sie es nicht abschalten, finde ich nicht nachvollziehbar, denn ich glaube, selbst Kinder würde das zu Tode nerven. Und ich meine, ich habe auch als Kind sehr gerne Fernsehen geguckt, viel lieber, als ich es heute tue, aber so fernsehgeil, dass ich mir den Dreck reingezogen habe, irgendwie minutenlang, war ich dann auch nicht. Also wir hatten auch in den 80ern schon besseres TV als das hier. Also das ist ja schon ein bisschen fast verzweifelt, aber na gut. Es ist eben auch eine alternative Version der USA, in der wir hier leben, in der eben auch jemand Marktführer sein kann mit so einer winzig kleinen Fabrik am Arsch der Welt und wo nur Hillbillies leben, die alle ihren Job gar nicht so richtig gut verstehen und der Typ arbeitet eh fast nur mit Robotern zusammen. Wobei ich glaube, die Leute, die da, ich wollte schon sagen, Fließband stehen, aber die Fabrik ist so klein, wenn wir sie da mal sehen, die haben gar keine Fließbänder, glaube ich. Ich glaube, die haben wirklich nur so Tapeziertische, wo sie die Dinger einzeln modellieren.
Korrekt.
Was ich super finde, aber also total, total cool. Aber ganz ehrlich, also für so ein Mega-Imperium, Masken-Imperium reicht es dann, glaube ich, nicht, wenn man das so macht. Egal. Es ist ein Märchen. Ich finde es gut. Es fällt mir schwer, auf so einer sachlichen Ebene für den Film zu argumentieren. Ich befürchte, wir haben so diskursiv gerade so eine Freibeuter-des-Todes-Situation erreicht, wo wir einfach fundamental so anderer Meinung sind, dass ich glaube, ich da auch nicht an dich rankomme.
Ich verstehe das ja schon. Also ich weiß, das sage ich halt relativ häufig und das ist auch ein bisschen ausgelutscht mittlerweile. Aber ich glaube, so als Twilight Zone-Episode würde ich das hier auch viel, viel eher akzeptieren.
Aber das ist es ja auch, total.
Na klar. Ja, es ist halt nur ein bisschen zu lang dafür und nicht spannend genug. Aber es ist halt, ich meine, und auch da gibt es gar keine Kritik von meiner Seite aus, wenn das eben tatsächlich der Plan war, zu sagen, wir machen halt eine Episode pro Jahr und die bringen wir halt immer dann zu dem entsprechenden Feiertag in die Kinos und nächstes Jahr machen wir halt was ganz anderes, dann ist es ambitioniert und es ist auch wie halt bei einer Episode im Fernsehen damals, wenn halt die eine Folge nicht gut ist, dann nächste Woche gibt's ja die nächste und vielleicht ist die besser. Sagen. Das ist okay. Ich will mich da auch gar nicht. Halloween 3 hat mich nicht genug gestört, als dass ich da jetzt auch wirklich die ganze Zeit drauf schimpfen wollen würde. Er hat mich eben nur leider kälter gelassen, als ich gehofft habe, weil ich finde, das Filmplakat oder VHS-Cover finde ich ziemlich cool. Ich mag den, ich meine, der Name Season of the Witch, der hat mich halt wirklich richtig hoffen lassen und das wird mir halt, vielleicht liegt es einfach daran, dass meine Erwartungen nicht getroffen wurden oder irgendwas. Von daher, das ist halt wirklich eine ganz persönliche Sache und ich möchte überhaupt gar nicht jemandem auch den Spaß nehmen an dem Film, weil ich glaube schon, dass er Spaß machen kann. Der ist ja auch nicht inkompetent.
Nee, überhaupt nicht.
Und die Musik ist gut, der Anfang ist super. Er hat mich halt einfach nur nicht gepackt. Das ist, glaube ich, das Einzige. Und das ist eine ganz, ganz persönliche Sache.
Ja, ich glaube, auch wenn er scheitert, dann scheitert er als Teil der Halloween-Reihe für Menschen, die sich einfach erhofft haben, eine konsequente Weitererzählung der Geschichte, die eben in den ersten und der Figuren in den ersten beiden Teilen etabliert wurden. Von daher kann ich zum Beispiel auch bei allem Wohlwollen, das ich für den Film habe und aller nostalgischen Befangenheit auch ganz klar erkennen, und wird das auch niemandem ausreden wollen, wenn Menschen sagen, nee, das ist nicht mein Halloween, das passt mir hier gar nicht. Ich finde, der Zahn der Zeit war irgendwie gnädig zu Halloween 3, also der Film ist gut gealtert, aber ich glaube eben auch um das Wissen, wohin sich die Halloween-Filmreihe später hinbewegt, nämlich ehrlich gesagt so ins Kreative aus, das ist meine Erinnerung. Ich habe auch alle anderen Teile gesehen, aber ich erinnere mich noch einigermaßen belastbar daran, dass 4, 5, 6 jetzt wirklich kreativ keine dicken Gewichte gestemmt haben. Das war dann mehr so, wir fallen irgendwie zurück in den üblichen Slasher-Film-Modus und machen Variationen des ewig Gleichen.
Ja, also das ist tatsächlich eine Lanze, die ich für den dritten auch brechen wollen würde. Deswegen sagte ich auch gerade, es ist ambitioniert, weil es ist der Versuch halt da auszubrechen aus diesem Korsett des Slasher-Movies. Das ist schon eine gute Idee, oder das ist halt zumindest eine kreative Entscheidung. Bin auch gar nicht traurig, dass eben jetzt hier Michael Myers und Laurie Strode nicht auftauchen und so hier, wie ist er noch gleich?
Donald Pleasance.
Donald Pleasance Figur, ja genau. Das wusste ich ja. Ne, meine 40 Jahre after the fact weiß ich natürlich, dass der Film mit den anderen nichts zu tun hat. Und das habe ich auch nicht erwartet. Ich hatte halt ehrlicherweise mehr Witchcraft erwartet bei Season of the Witch.
Ja, mir fehlt Dr. Loomis auch gar nicht. Donald Pleasance mag. Ich finde den auch tatsächlich nur in den ersten beiden Teilen so richtig stark, aber merkt eben auch in späteren Teilen der Halloween-Reihe auch, dass ich glaube, Geld der Hauptmotivator war, da noch mitzumachen. Es ist auch als Gegenspieler von Michael Myers immer weniger und weniger geeignet. Es wäre lustig, sich über Halloween 3 auf so einer theoretischen Ebene Gedanken zu machen, wie wäre da, hätte das funktionieren können unter Einbeziehung der Tatsache, dass es eben zwei Original-Halloween-Streifen gibt und die auch tatsächlich in der Realität stattfinden dieses Films und nicht eben nur als Film, der an Halloween im Fernsehen läuft, in der Realität dieses Films. Was ich ehrlich gesagt blickend auf die Tatsache, dass der Film hier von 82 ist und der Original-Halloween von 78, also wirklich wenige Jahre zuvor erst rausgekommen war, schon relativ überraschend finde. Weil also sowas kenne ich doch durchaus auch, dass natürlich quasi diese metareferenziellen Insider-Gags gemacht werden mit Franchises, die in der Regel Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Und da macht man eben in Ghostbusters 2016 mal eine Anspielung auf den Ghostbusters von 84. Aber dass man in Halloween 3 schon sagt, vor 3 Jahren, das war gar nicht echt, das war nur ein Film, wisst ihr?
Kinder. Er wird ja auch im Fernsehen angekündigt als irgendwie der zeitlose Klassiker oder sowas.
Sehr schön, ne? Er verspielt das in der Zukunft.
Ja.
Aber ich glaube nicht, ja.
Ich möchte nicht böse sein. Das hat Halloween 3 nicht verdient. Das hat auch deine Leidenschaft für den Film nicht verdient. Ich erwischte mich tatsächlich beim zweiten oder dritten Clip aus Halloween, in dem halt Laurie irgendwie die Treppe runtergeht. Im Fernsehen hier und Tom Atkins davor. Ich erwischte mich dabei, wie ich dachte, den würde ich jetzt gerade tatsächlich auch lieber sehen. Und ich glaube nicht, dass das die Intention war, in der Referenzierung. Also von daher.
Okay, wir können jetzt noch weiter zu Elvira schreiten. Ich gucke gerade nochmal auf meine Notizen. Was habe ich mir noch notiert? Die Texttafel sind natürlich auch eine Reminiszenz an die ersten beiden Teile. An den ersten, der über mehrere Tage sich streckte, und eben auch der zweite, der fast in Echtzeit in einer Nacht spielt. Auch sehr cool. Ich will sagen, Teil 1 zu 2 in der Hinsicht. Hier fand ich die Texttafel mit den Zeitangaben ein bisschen random. Aber ehrlich gesagt nur einmal so richtig unangenehm auf, als dann, ich glaube, nach dem Mord an dem Spielzeughändler. Nee, warte mal. Er ist, glaube ich, auf der Flucht und dann steht er eine Stunde später und er taucht in dieser Tankstelle da auf.
Ja.
Und ich denke mir, okay, hätte es das gebraucht. Aber naja, gut, man ist ja von Akt X und dergleichen härteres gewöhnt. Also was noch? Der Jingle, Mord im Krankenhaus hat mich, ich finde, wir haben immer so thematische ganz gute Brückenschläge zu früheren Folgen. Irgendwie sehe ich gerade irgendwie so ein Muster in unseren Filmen, die wir uns in letzter Zeit auswählen. Also Dan O'Hurley ist klar, Robocop, die Mord im Krankenhaus-Szene hat mich auch sehr an Tote begraben erinnert. Wir haben wieder wieder ein Sequel, das versucht sich irgendwie die Reihe ein bisschen neu zu erfinden. Wieder ein Teil 3, wie Kürzchen Poltergeist 3. Also ich sehe gerade irgendwie so ein, wir haben irgendwie so einen Run. Irgendwie hängt alles lose miteinander, alles ist miteinander verbunden. Ja. Und ansonsten, ach so, nee, auf, ich glaube, auf Tom Atkins Alter wird gar nicht angespielt. Auf ihr junges Alter wird angespielt. Ich glaube, Ellie sagt einmal, als sie da in Dessous rumläuft, ich bin älter, als ich aussehe.
Ja, ja, ja.
Und dachte mir in dem Moment, wie alt, so, hä? Für wie alt hat Tom Atkins sich denn gehalten?
Ja, echt mal, ja.
14 oder so?
Rein rechnerisch war sie, glaube ich, 23 und er 47.
Ja, ich glaube, ja, genau.
Wo ich irgendwie denke...
Als der Film erschien, ja.
Ja, also...
Na gut.
Ja.
Der Maskeneffekt mit der Touristin, deren Gesicht platzt und die Wespen kommen raus, ist... mega gut und mega eklig.
Oh ja, der hat mich auch durchaus... Widerlich. Danke, dass du ihn nochmal erwähnst, weil das war wirklich...
Ja, aber einen tollen Jumpscare vorher mit den Augen, mit den Blitzen, die dir aus den Strahlen, die aus den Augen schießen und so.
Ja, also tatsächlich, was sagen wir mal, hier dieses keine Ahnung, was macht der Android da mit Ellies Vater? Drückt er ihm die Augen raus oder drückt er ihm die Nase ins Hirn oder was tut er da eigentlich?
Ja, er drückt ihm, glaube ich, die Augen in den Kopf, aber da gibt es kaum...
Genau, da dachte ich so bei mir, das ist aber ein bisschen mau jetzt so alles in allem. Aber später haut er dann durchaus ein paar interessante Effekte raus, genau die Dame ohne Lippen oder auch der ganze Kram mit dem Ungeziefer, das dann eben aus der Maske rauskommt und so. Ja. Da fährt er schon ein paar interessante visuelle Dinge auf, halt, ja.
Ich habe mich gefragt, der kleine Teddy, der den Kürbiskopf, die Kürbiskopfmaske aufhat, die durch die er dann getötet wird, und da krabbeln eben die Insekten raus. Wie sterben eigentlich die Eltern? Weil die Mutter kriegt, glaube ich, einfach eine Herzattacke und kippt dann tot um.
Nee, da ist noch eine Schlange. Ich glaube,
die Schlange krabbelt dem Papa am Beinchen hoch, ja, aber bei der Mutter sieht man es nicht so. Ich habe mich schon gefragt, wie kommen die eigentlich ums Leben? Ich habe auch versucht, darauf zu achten, aber man sieht die Schlange nur sich dem Vater nähern. Und bei der Mutter hatte ich so den Eindruck, die schmeißt sich an die Tür, ich will raus hier, und dann fällt tot um. Es ist ein Film. Und ich glaube... Das war es ja auch fast schon. Wie gesagt, ich fand den Score auch ganz gut, auch die neue Musik von Alan Howarth, durchaus spannungsfördernd, auch wenn es die Inszenierung nicht hat, also die Spannung fördern. Und das Ende ist natürlich schön, also weil es einfach mal zurückerinnert an eine Zeit, an der wir es einfach alle, an der wir nicht so viel hatten, an der eben Dr. Dan ins Telefon schreit, schalten Sie den Werbespot auch im dritten Programm aus. Und ich dachte, ja, drei Programme. Was war das Leben einfach?
Ja. Mich erinnerte das Ende tatsächlich ein bisschen an die Körperfresser, also die erste Variante mit hier Kevin McCarthy und so.
Es ist so ein sehr, ich möchte nicht mal sagen, es ist ein Twist, es ist einfach ein offenes Ende, es hat so eine dystopische Note, etwas, was ab dem Film ansonsten abgeht. Du hast ja schon richtig gesagt, wir haben diese ganzen Szenenschnitte zu Kindern, die überall in den USA da mit Halloween-Masken rumlaufen, und wir wissen eben zu dem Zeitpunkt, oh je, das wird böse, böse enden, wenn die erstmal aktiviert werden hier vom bösen Dan O'Herlihy. Aber dann ist der Film das eben auch fallen und ist letztendlich dann aber doch so albern, auch gerade auf den letzten Metern, wenn dann eben Ellie auch noch ein Roboter ist, die immer wieder aufsteht. Dass ich mir in dem Moment, als denn dieser dystopische Twist kommt oder dieses offene Ende, schon gefragt habe, ob sich der Film das verdient hat, ich glaube, das wäre fast zu streng, ob es zu dem Film passt. Weil für mich ist das hier schon ein wirklich putziger, sehr unterhaltsamer Geisterbahn-Grusel. Aber er endet eben mit so einer Note fast wie das Ding aus einer anderen Welt, der auch 82 rauskam.
Ja,
Und dachte, ja, nee, das ist nicht, das ist das richtige Ende zum falschen Film oder das falsche Ende zum richtigen Film, wie auch immer.
Auch schön gesagt, ja.
Ich finde es nicht verkehrt, aber ich dachte schon in dem Moment so, ja, das war doch alles jetzt hochgradig albern die letzten 90 Minuten und jetzt sowas? Na gut.
Ja.
Geschenkt.
Genau, abgehakt, würde ich sagen. Und
ja.
Dann Teil 4 im nächsten Jahr.
Ja, sehr schön. Oh Mann. Ich habe dann darauf nur mittelmäßig große Vorfreude. Freue mich aber immer darüber, Anita Fox anzukündigen, beziehungsweise die dazugehörige Website, und auf der man deine Comic-Heldin findet. Daniel, erzähl mal, wie kann man dich unterstützen?
Man kann mich unterstützen, indem man auf aninafox.de geht und dort sich in den Shop begibt und einfach mal so quasi eine Art Rollgriff über meinen virtuellen Bauchladen
macht. Der Rollgriff, ja.
Genau. Nein, also tatsächlich, ich verkaufe meine Comics sehr, sehr gerne. Ich male auch immer gerne meinen Namen drauf und noch schicke noch eine Zeichnung mit dazu. Und das ist halt die Art und Weise, wie man dafür sorgen kann, dass ich meinen ganzen Kram weiter produzieren kann. So.
Produzieren. Unterstützt Daniels Kunst und unterstützt gerne dieses Podcast-Format und alles, was am Bahnhofskino hängt, unter patreon.com/Bahnhofskino. Die Goodies, die sind euch ja bereits bekannt. Bonusfolgen, Vorabfolgen, Discord-Zugang und natürlich Zugriff auf unser ganzes Archiv für 1-2 Euro mehr und natürlich auch unser ewiger Dank. Und kauft doch gerne meine Bücher. Alle Links zu Daniel, zu mir, zu uns findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Ich möchte gar nicht irgendwie dieses Gespräch ausbremsen und gleich weiterschreiten zu Elvira, weil ich glaube, wir sind gerade hier in einem guten Tempo. Das ist einfach hier so zack, 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 Halloween. Ja. Elvira, die Königin, die Herrscherin der Dunkelheit, Entschuldigung. Mhm. Sie ist die Herrscherin, ich habe sie zu einer Königin gemacht.
Ja, nein. Oder wie ich zwischendurch dachte, Mistress of the Dead Jokes. Also.
Ich habe es mir eigentlich so angewöhnt, im Vorfeld unserer Gespräche nicht zu sehr in alten und zeitgenössischen Rezensionen rumzulesen, einfach weil ich mir nicht meine eigene Meinung versauen will, indem ich dann anfange, bewusst oder unbewusst Leute zu zitieren, die vermutlich schlauer sind oder schlauere Dinge gesagt haben, als ich, als mir jemals einfallen könnten. Habe ich jetzt auch hier nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ich gucke aber regelmäßig so einfach in den Bewertungsschnitt innerhalb meiner kleinen Letterboxd-Blase und da wird Elvira erstaunlich heiß geliebt. Also viele Menschen mögen Elvira sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe das gemacht, nachdem ich den Film gesehen habe. Mhm. Und war überrascht von all der Euphorie. Und ich kann es mir auch wirklich nur damit erklären, mit vielleicht auch nostalgischer Verbundenheit.
Ich glaube, ich habe
den Film jetzt zum ersten Mal gesehen und ich saß davor. Damit endet dieser Satz. Dieser Satz endet hier.
Ja, das ist sehr verständlich, ja. Ich glaube ja, also ich muss auch gestehen, dass ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, während mir natürlich die Figur von Cassandra Peterson durchaus bewusst war und das Drumherum eben auch um ihre Person und wo sie herkommt und wie sie eben mit, keine Ahnung, hier Pee Wee Herman gemeinsam bei den Groundlings war und all diese ganzen Sachen. Und das sind alles so Dinge, die mir bekannt waren und sagen wir mal, ihre Art eben diese alten Gruselfilme anzukündigen und das kannte ich halt alles. Den Film selber, wie gesagt, habe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen und versuchte mich tatsächlich in eine mir gar nicht selbst bekannte nostalgische Prägung irgendwie zu versetzen. Hm. Weil ich glaube, du hast völlig recht. Das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man diesen Film heutzutage noch lesen kann. Weil er eben ansonsten gar nicht so wahnsinnig viel Eigenständiges zu bieten hat. Mhm. Und er eben auch nur, wie soll ich sagen, ich habe zweimal tatsächlich gelacht und ich kann dir gar nicht genau sagen, an welchen Stellen. Ansonsten habe ich mich über viele Dinge so innerlich gefreut. Und ich dachte irgendwie, das ist, weil es mich, glaube ich, wie du es auch vorhin gesagt hattest bei Halloween, weil es mich an eine Zeit erinnerte.
Ach so, ich dachte, du hast dich gefreut, weil das Paco-Kampfmaschine des Todes hier das Love Interest für Elvira ist. Das hat mich gefreut.
Ja, auch das. Mhm. Ja, das ist, ich glaube, Elvira ist so ein Film, der, ich glaube, in den 80ern hätte ich ihn sehr häufig geguckt.
Ja.
Sagen wir mal so. Ja. Aber ich glaube, hätte ich ihn geguckt, hätte er sich trotzdem nicht gut gehalten.
Ja.
Ich meine, er ist halt einfach nicht besonders lustig. Die Sprüche, die sie reißt, sind nicht besonders originell oder komisch. Ich habe den Eindruck, dass der Reiz an Elvira, abgesehen von ihrer Oberweite, so gewaltig ist die auch gar nicht. Aber trotzdem.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber sie rekurrieren halt ständig darauf. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass sie halt Sprüche und Witze macht, die halt zumindest 88 so normalerweise nicht von weiblichen Komikerinnen tatsächlich gerissen wurden. Es sind halt vor allem Dad-Jokes und ich glaube, das lässt sich auch so ein bisschen mit ihrer persönlichen Biografie halt erklären, dass sie eben, weiß ich, Go-Go-Tänzerin in Gay-Clubs war und sowas und immer in einer Szene groß geworden ist, sagen wir mal so, wo sie eben als Frau raussticht.
Ja.
Und dann eben, sagen wir mal, einen Humor anbringt, den man von ihr in ihrer Person und in ihrem Charakter nicht erwarten würde. Mhm. Zumindest nicht damals. Und man kann natürlich darüber denken, was man möchte. Ich glaube, damals hat es vielleicht sogar funktioniert, heute weiß ich nicht so genau.
Ja, du hast bereits einen Film genannt, der mir auch sofort ins Gedächtnis sprang und meine Erwartungshaltung ins Positive gleiten ließ, nämlich Pee-wees großes Abenteuer. Oder du hast ja Pee-wee Herman erwähnt. Mir war schon klar, dass sie jetzt nicht mit dem Film dieser Güteklasse zu rechnen hatte, aber ich habe dann doch gehofft, weil ja im Grunde der Gedanke dahinter ein ähnlicher ist, dass uns einfach einen Fernsehstar nehmen, jemand, der aus dem Fernsehen bekannt ist und ihm quasi da ihr ein Kinoabenteuer geben, jetzt auch nicht schlecht ist. Also ja. Und ich meine ja auch durchaus gelingen kann. Und die Filmhistorie will es ja so, dass sowas auch durchaus Früchte tragen kann, kreative, künstlerische und auch irgendwie unterhaltsam sein kann. Aber in diesem Fall, vielleicht wird der Bezug zu Elvira, das Einzige, was ich von Elvira kannte, war tatsächlich das Bild. Also einfach ein paar Promo-Fotos, die ich mal in irgendwelchen Zeitschriften gesehen hatte oder online gesehen hatte. Ich wusste von ihrem Rechtsstreit mit Vampira.
Genau, ja.
Der ja auch, ich muss sagen, für mich nicht komplett aus dem blauen Dunst kommt, was für mich doch auch nachvollziehbar ist, dass eben Vampira gesagt hat, weißt du was, das ist irgendwie mein Stick, das ist, kannst du mir nicht einfach klauen. Ich verstehe aber auch komplett Cassandra Peterson, die sagte, ja guck mal, und vor dir haben es irgendwie auch schon 10 andere gemacht, das ist auch einfach, also, weißt du, Frankensteins Braut war auch vor dir da.
Also, oder Morticia Adams.
Oder Morticia Adams, richtig, natürlich. Also alles gut. Ich glaube, hier klauen, ich wollte gerade sagen, die Besten, die Guten nur von den Besten oder die Mittelmäßigen auch nur von den Besten. Ich weiß nicht, wie die Fernsehshow funktionierte. Ich nehme an, ganz gut, sonst hätte es ja nicht dazu geführt, dass Menschen Geld hergegeben haben, um diesen Film zu machen. Ich bin grundsätzlich solchen Produktionen positiv gegenüber eingestellt, weil ich denke, sowas wird einfach nur noch relativ selten gemacht und kommt auch aus so einer Zeit, als man einfach noch mit ein paar Millionen US-Dollar einen Film einen Kinofilm produzieren konnte, der eben nicht, weiß ich, das Rad neu erfinden muss, sondern einfach nur 90 Minuten gute Unterhaltung bieten muss. Aber es ist eben auch schön, wenn solche, sage ich mal, Gimmick-Filme eben die Zeit überdauern, wie Pee-wees großes Abenteuer oder wie Wayne's World. Und eben schade, wenn es so ist wie ein Film wie Elvira, von dem ich das Gefühl habe, also das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, ich das Gefühl habe, der war eigentlich, hatte der 5 Jahre nach Erscheinen schon jegliche Relevanz verloren.
Da bin ich mir tatsächlich nicht ganz einig. Also ich denke tatsächlich, dass sich der Humor, der uns hier präsentiert hat, sehr überlebt hat. Mhm. Anders als zum Beispiel Pee-wee. Ne, das ist halt doch verhältnismäßig zeitlos. Ob das jetzt so direkt an ihrem Film liegt oder eben an ihrer ganzen Nummer eben im Fernsehen, ihre Auftritte sonst wo und in, ich glaube, sie hatte eine Episode in hier Ein Colt für alle Fälle, wenn ich mich recht entsinne.
Bestimmt, ja.
Sie ist eine Fernsehpersönlichkeit, aber sie ist eben, sie ist ein Gay-Icon. Hm. Sie ist so quasi die Schutzheilige der frühen Goth-Szene. Ich glaube tatsächlich, diese ganze, dieses Ding, sie halt eben in ihrem Outfit in so eine Kleinstadt mit lauter Normalos zu packen, das hat, glaube ich, sehr, sehr viele angesprochen, auch deutlich über die von dir gerade genannten 5 Jahre hinaus, einfach so dieses Gefühl, eben eigentlich nur man selbst sein zu wollen und dann aber eben halt rauszustechen aus der langweiligen Masse.
Ja.
Das sind, aber ich meine, da gibt es ja auch 1000 andere Filme, die so oder so ähnlich funktionieren. Ich meine, was ich halt betonen möchte, ist, es hilft natürlich dem Film und der Figur, dass Cassandra Peterson sehr putzig ist in dem, was sie da macht. Sie ist halt, ich finde sie halt einfach sehr, ich kann ihr nicht böse sein, möchte ich sagen. Selbst wenn sie eben schauspielerisch nicht so wahnsinnig viel da auf dem Kasten hat oder so viel zeigen kann, wenn die Witze eben komplett an die Wand gefahren werden und all das, aber sie ist eine, einfach eine grundsympathische Figur, die sie da spielt und ich sehe aber auch, dass der Film eben auch Entscheidungen trifft, die der ganzen Idee nicht standhalten können. So. Und ich, der Satz hat auch kein Ende. So.
was ich komplett legitim finde, weil ich glaube auch, der Film ist nicht, ist narrativ genauso verrennt er sich wie Halloween 3. Auf eine andere Art und Weise. Ja. Aber sagen wir mal so, beide Filme, über die wir heute Abend sprechen, die guckt man nicht bis zum bitteren Ende, weil man denkt, ich will unbedingt wissen, wie es ausgeht. Oh, mhm. Ist das spannend. Ich habe mir schon irgendwie alle Nägel bis aufs Fleisch runtergekaut. Das ist irgendwie so, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht aus, Alter. Nein, also, es ist easy watching. Es ist einfach, es guckt sich so weg. Ich glaube auch, es ist eine Art von, ich würde den nicht mal als Horrorfilm bezeichnen wollen. Es ist eine Fantasy-Komödie mit milden Horrorelementen. Die ab 16 Freigabe ist schon sehr großzügig bemessen. Ich glaube, den kann man auch heute 12-Jährigen zeigen. Ich bin mir nicht sicher, wie er in den USA im Kino lief. Man sieht ja keine wirkliche Nacktheit. Und es gibt auch nie wirkliche Flüche. Ich habe den jetzt auf Englisch gesehen. Ich glaube, es wird niemals Fuck gesagt. Aber es gibt eben jede Menge Dick-Jokes, Blowjob-Jokes, Booby-Jokes und
Anzüglichkeiten,
ja. Würstchen fällt ins Dekolleté und ach, Herr Jemine, und das ist so, er wirkt unglaublich harmlos, und ich glaube, das ist auch das, was mich so falsch rubbed the wrong way, irgendwie falsch angefasst hat in dem Moment, weil ich habe tatsächlich eben zu Elvira als Fernsehpersönlichkeit keinen Bezug. Ich habe keinen Bezug zu ihr als einfach wichtigen Teil der schwulen Bewegung, als schwule Ikone. Auch das nehme ich dir natürlich nehme ich dir das ab, warum sollte ich es nicht? Aber gerade das Referenzieren zu ihrem popkulturellen Status, ihre Wichtigkeit, ich habe das Gefühl, ich habe eben Figuren so oder so ähnlich wie Elvira, nur sehr viel besser schon gesehen in ganz vielen John Waters Dreamlanders Filmen, die wir besprochen haben, in Russ Meyer Filmen der 60er und 70er, über die wir alle gesprochen haben. Ja. Also Figuren, die ihr sehr ähnlich sind, aber eben dann doch viel krachlederner und derber und profaner und irgendwie auch anstößiger und transgressiver einfach. Die haben viel, viel mehr geleistet, und Elvira ist so, halb so die familienfreundliche Variante all dessen, was wir hier sonst so besprechen im Podcast.
Ja, absolut. Ja, das ist wohl wahr.
Und das fand ich, das hat mich eben nicht länger amüsiert als 10, 15 Minuten, bis ich dachte so, okay, das ist jetzt der ganze Film. Hotdog-Würstchen fällt dir ins Ausschnitt. In Ausschnitt.
Ja, ich verstehe dich. Es ist auch, glaube ich, ganz gut beobachtet. Ich glaube, das mag aber auch den Erfolg der Figur ausmachen, dass sie eben so leicht gutierbar ist im also anders als eine Tula Santana oder sowas, also klar, dass wir beide, sagen wir mal, mehr Verbindungen haben zu Faster Pussycat Kill Kill, ist klar. aber sagen wir mal, als familienfreundliche oder vielleicht auch einfach als Einstieg in so etwas, glaube ich, funktioniert Elvira ganz gut. Weil es ist halt, es ist, ach, keine Ahnung, für 14-Jährige jeden Alters irgendwie. Also es tut halt nicht weh.
Nein.
Ich finde, der Film hätte wehtun können. Und Cassandra Peterson hat sich ja wohl Tim Burton auch als Regisseur gewünscht, ursprünglich mal.
Oh ja.
Und
das ist ein cooler Film geworden.
Ich glaube auch. Ich glaube, dann hätte da hätte was noch, sagen wir mal, Profunderes hätte bei rauskommen können. Aber ich glaube, für das, was er ist und was er sein soll, ist er glaube ich, ich glaube, er ist völlig in Ordnung. Ist halt so ein Film, der eben auch mal um 16 Uhr irgendwie an Halloween laufen kann oder sowas, weißt du? Und dann und das vermute ich jedes Jahr, und dann wird es irgendwann zur liebgewonnenen Tradition, und dann freut man sich schon irgendwie auf das Monster aus dem Kochtopf oder sowas, oder keine Ahnung. Also es ist nicht mehr und aber auch nicht weniger als das. Und ich glaube, wenn man eben eine gewisse nostalgische Verbindung dazu hat, dann funktioniert das sicherlich auch nach 30 Jahren noch. Aber uns beiden fehlt das halt. Das mag an der Stelle ein leichtes Problemchen sein. Wobei, tatsächlich, das Monster aus dem Kochtopf fand ich echt ganz, ganz cool.
Der hat seine Momente. Ich werde sie auch noch pflichtgemäß nennen, weil ich möchte den Film jetzt auch nicht komplett abwatschen. Das ist auch mitnichten ein Film, den ich, also genauso wenig wie ich bei Halloween sage, Halloween 3, unantastbares Meisterwerk, werde ich über Elvira sagen, in jeder Hinsicht gescheitert. Der hat seine Momente, oder sie hat ihre Momente, und die möchte ich jetzt auch gleich benennen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, weil du gesagt hast, ich stimme natürlich zu, der könnte auch nachmittags im Fernsehprogramm laufen. Ich habe mich eben nur gefragt, mit Blick auf die Altersfreigabe, was würde man denn da rausschneiden, damit man den auf ab 12 runterkriegt? Also ich habe mir ja letztens, das Fernsehen ist merkwürdig, das Lineare, da lief vor wenigen Wochen auf RTL 2 Robocop um 7:45, jetzt vergangene Woche lief, glaube ich, auf Vox Terminator, der erste Cameron Terminator, auch um 7:45 abends. Und da war mir relativ klar, bei Robocop fand ich schon schwieriger, also den möchte ich gar nicht in der gekürzten Fassung sehen, weil ich glaube, dessen Reiz basiert auch viel, viel mehr darauf, dass man eben diese ganze expliziten Gräueltaten auch zu Gesicht bekommt. Bei Terminator war mir relativ klar, wie man den auch auf eine Freigabe für die Primetime runterkriegt, indem man einfach zwei, drei blutige Spitzen rausnimmt, weil der Film ist jetzt nicht wahnsinnig grausam, was seine Gewalterstellung betrifft.
Genau,
also nochmal. Momente. Aber Elvira, weil der ist eben so durchzogen von Anzüglichkeiten und gleichzeitig eben trotzdem so harmlos, habe ich mich schon gefragt, was würde man da rausschneiden, damit man sagt, so, jetzt kann man den noch nachmittags zeigen.
Ja.
Habe ich dir das von Harry und Sally mal erzählt? Ja, ich glaube schon, ne? Dass der ja auch ab 16 freigegeben ist in Deutschland und dass man den tatsächlich auch gerne gerade im dritten Programm um Neujahr sieht, im Nachmittagsprogramm, und dass sie einfach immer nur diese Orgasmus-Diner-Szene rausschneiden. Alles andere lassen sie drin. Ja. Aber die eine Szene fliegt raus und schon ist der Film für Kinder geeignet.
Tja.
Also ich stelle solche Fragen komischerweise bei Elvira noch viel mehr, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, das ist ein Film für Heranwachsende, 14-Jährige jeden Alters, aber eben vor allem 14-Jährige, dachte ich mir. Weil ich glaube, hätte ich den gesehen, Ende der 80er, Anfang der 90er, ich hätte ihn, glaube ich, auch ganz cool gefunden. Ich hätte gesagt, der ist lustig. Guck mal hier, die Titten-Lady, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Das spricht natürlich der heranwachsende Patrick. Jan Hache schreibt bei der UFDB, die schrille Vamp-Lady und Sexbombe, so kann man es natürlich auch nennen, Elvira möchte auch. Ich glaube, Sexbombe ist auch so eine meiner meistgehassten Bezeichnungen für Frauen neben Powerfrau.
Ich habe immer ein Problem mit der Formulierung rassig.
Ja.
Das ist auch ganz.
Die kommen natürlich.
Da möchte ich mir die Hände waschen danach. Das ist.
Elvira möchte am liebsten verzweifeln, als sie ihre eher zweifelhafte Fernsehkarriere als Moderatorin einer billigen TV-Horrorshow hinwirft. Da kommt ihr natürlich die Nachricht vom Tod eines entfernten Verwandten und ihre damit verbundene Erbschaft sehr gelegen. Voller Erwartungen fährt sie nach den Formalitäten an den Ort ihres neuen Glücks und landet prompt in einem spießbürgerlichen Kleinstadtnest, den sie als sexy Elvira sofort ein Dorn im Auge ist. Den sie als, keine Ahnung, was das referenziert. Außer die Jugend in der Stadt ist Elvira wohlgesonnen. Was? Und hilft ihr bei der Renovierung des Gartens? Es ergibt keinen Sinn, Entschuldigung. Es ist nicht die erste, sondern sogar von Jan Harre, die wir hier haben. Ich glaube, normalerweise trifft er eher den Ton oder die Grammatik als hier. Hilft ihr bei der Renovierung ihres geerbten Hauses, doch da taucht ein weiterer Verwandter auf, der neben den hinterhältigen Spießbürgern noch für reichlich Ärger sorgen wird. Cassandra Peterson haben wir bereits wiederholt genannt, in weiteren Hauptrollen eben Paco, Kampfmaschine des Todes, Daniel Green und namentlich, wer könnte noch bekannt sein, Kurt Fuller?
Ja, vielleicht. Stimmt, ja, der hat zwei, drei Auftritte.
Können wir nochmal Wayne's World Name droppen hier, bei der Gelegenheit, genau.
Naja, und Ghostbusters 2, ne?
Aber und Ghostbusters 2, genau, rechte Hand des Bürgermeisters.
Genau, Jeff Conaway, mir vor allem bekannt aus Grease,
Tress
McClurg.
Ja,
die Sekretärin bei hier Ferris Bueller's Day Off.
Ja, Tress MacNeil ist ja irgendwo angeblich als Nachrichtensprecherin, die ja mittlerweile eine große Größe, riesige Größe ist im animierten Bereich, also als Voice-Over-Artist.
Ich lese hier, dass Frank Welker den Hund gesprochen hat.
Der spricht immer die Hunde, hört
ich. Ja, der Frank Welker ist eben auch Optimus Prime gewesen, also.
Ich kenne Frank Welker, wird ständig genamed, und für mich, als durch diese frühen Boxsets rauskam von den Simpsons und Futurama, auch immer die Audiokommentare gehört und da wurde immer Frank Welker herbeizitiert, so von wegen, immer wenn es eine Hundestimme zu machen gilt, dann besorgt man ihn, weil er ist der Einzige in Hollywood, der Hundestimmen nachmachen darf. Was natürlich ein Gag ist, aber genau, viele Menschen, die man hier so aus dem Animations- oder Voice-Artistry-Bereich kennt. Ja, aber tatsächlich, ich hab den Film nicht geguckt und mir gedacht,
Also außer tatsächlich bei Edie McClurg als Chastity Pariah und Kurt Fuller, dachte ich das auch nicht, ja.
Chastity Pariah, stimmt. Großartige Namen. Mhm. Also es ist quasi eine Variante. Also Elvira spielt eine erfolglosere Variante dessen, was sie auch im wahren Leben macht, beziehungsweise sie ist ja auch keine echte Figur, sie heißt Cassandra Peterson, Elvira ist eine Kunstfigur. Ich weiß nicht, wie weit die eben weg ist von ihrem echten Naturell. Ich glaube, das hat es mir auch so ein bisschen schwer gemacht, mit ihr warm zu werden, weil sie ist eben auch eine Kunstfigur, die ich bin mir nicht immer so ganz sicher, in welchen Szenen sie weiß, dass sie eine ist. oder eben eine Rolle spielt, die von ihr erwartet ist, oder ob sie eben wirklich authentisch so diese ditzy Sexbombe ist die ganze Zeit.
Ja, das ist wohl, das ist...
Weil sie wirkt ja schon sehr, sehr einfältig sehr oft und dann kommentiert sie aber eben mit ganz wissenden Puns und Gags diese schlechten B-Movies da und denke mir, ja, okay, anscheinend ist sie ja doch rhetorisch, intellektuell hat sie was auf dem Kasten. Ja. Und dann wiederum gibt es eben Szenen, durch die sie komplett unbedarft schreitet und ganz blöde Gags macht und ich denke mir, auch nicht die hellste Kerze im Leuchter.
Ja, stimmt. Ja, der Film ist sich nicht ganz einig, was Elvira tatsächlich für eine Figur ist. Ich meine, vielleicht mag das auch daran liegen, wie die Figur entstanden ist, eben als, also praktisch aus den Groundlings heraus, wo sie eben auch eine ditzy, blond, Valley Girl Figur irgendwie hatte, so wie eben Pee Wee Herman eben auch aus diesen ganzen Gags entstanden ist, die Paul Reuben halt gemacht hat. Und das mögen halt einfach so vielleicht noch Nachwehen sein, aber es ist tatsächlich nicht kongruent. Also wenn ich das mal vergleiche mit sowas wie, keine Ahnung, Schläferz zum Beispiel, ne? Die Spitzen, die dort über die Filme halt losgelassen werden, kommen ja immer aus einer etwas überhöhten Position. Ne? Ja. Also wir wissen, dass wir gerade einen schlechten Film sehen und entsprechend machen wir uns darüber lustig, indem wir irgendwelche gepfefferten Zoten halt loslassen.
Ja.
Und Elvira tut das auch, aber dann eben wieder, wie ganz schon ganz richtig gesagt hast, dann gibt es aber wieder Momente, wo ich eben auch denke, weiß die, was sie da sagt? Oder ist das jetzt ihr gerade nur so rausgerutscht? Oder war der Wortwitz jetzt beabsichtigt? Oder weil sie eben auch entsprechend reagiert. Manchmal reißt sie einen Wortwitz und eben die Hillbillies da reagieren halt nicht drauf. Und dann ist es halt so, der guckt sie so zur Seite, als hätte sie gerade ihr Publikum verloren.
Ja.
Und so. Und das so. Deswegen, ja, der Film ist sich da einfach nicht einig.
Wie vertraut bist du mit der Elvira Fernsehshow? Ist das sowas wie Mystery Science Theater?
Also soweit, also ich...
Oder werden einfach nur die Filme gezeigt und sie moderiert die an und ab, wie eben bei der Wilden Hilde bei RTL?
Mehr oder weniger so. Ja. Also ich glaube, sie kommt halt in den Werbepausen ne, und erzählt halt ein bisschen was. Ansonsten ist es, glaube ich, diese Szene, in der sie dann eben ihre Show da ins Kino bringt von Paco der Kampfmaschine, ich glaube so oder so ähnlich kann man sich das auch dann tatsächlich vorstellen. Wobei ich das auch tatsächlich ganz cool fand, dass sie da diese Flashdance-Nummer hat, die dann irgendwann zu Carrie wird. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie eben auch Carrie noch deutlicher referenzieren würden.
Ja, es ist komisch, ne? Ich hab auch darauf gewartet, das ist quasi sinnbildlich für die Elvira-Figur, war eben auch diese, das, was ich und du ja auch offensichtlich als Carrie-Referenz oder Parodie oder Variante, wie auch immer, wahrnahmen. Ich dachte, okay, das ist eindeutig Carrie, weil der Film greift das gar nicht auf, dieses Thema. Was merkwürdig ist, ich glaube aber auch, weil Carrie nicht ins Beuteschema von Elvira passt, also von ihrer Kunstfigur, in ihrer moderierenden Tätigkeit. Sie moderiert eben nur schlechte Horror- und Science-Fiction- und Fantasy-Filme und eben nicht sowas Gutes wie Carrie.
Ja.
Deswegen, wie gesagt, ich war mir auch nicht sicher, wissen die überhaupt da, was sie tun? Oder ist es nur dem Zufall geschuldet, dass der Gag so gut funktioniert? Unabhängig davon, ich fand die Szene gut. Also die ganze Flashdance-Nummer war gut. Das wird ja auch durchaus auch genamedroppt. Andere Sachen fand ich nicht so gut. Ich glaube, sie moderiert vorher oder Quatsch dazwischen zwischen Angriff der Killer-Tomaten.
Ja.
Der ist tatsächlich noch so Teil meiner Kindheit und Jugend. Das Angriff der Killer-Tomaten, der ist, glaube ich, von 78, irgendwie Mitte der 70er Jahre rausgekommen. Der ist ja als Parodie gedreht auf diese Arten von Filmen.
Ja, ja.
Und dann kam er raus und alle sagten, oh, ist der scheiße.
Ja,
ich dachte mir, der soll ja auch scheiße sein.
Ja,
der sag ruhig, der ist scheiße. Und ich dachte mir, und ich glaube, es mussten weitere zwei Jahrzehnte ins Land ziehen, damit Menschen merken, das ist eine Parodie, Ich finde den Film, den sie zu Beginn da zeigen, It Conquered the World, mit dem der Film beginnt, der mit diesen Gurkenmonstern, Gurkenaußerirdischen, ich glaube, der passt viel besser zu Elvira tatsächlich.
Absolut.
Ich glaube, die wollten wirklich einen echten Science-Fiction-Film machen und der ist dann eben nur so semi-gut gelungen.
Korrekt. Ich meine, an der Stelle finde ich es ganz interessant, dass etliche Male Roger Corman genannt wird und der stand ja auch hinter It Conquered the World.
Ja.
Wobei ich mich halt sehr, sehr über Peter Graves gefreut habe, gleich am Anfang. Ich mag ja Peter Graves. Ja,
natürlich.
Und genau, nee, das aber, tatsächlich, ich glaube ja, wenn sie diesen Aspekt noch mehr in die Handlung eingebaut hätten.
Ja.
Ne, also es ist halt dieses Ganze, sie kommt halt in die Stadt und sticht da halt raus und dann erbt sie und soll um ihr Erbe betrogen werden, weil sie auch gar nicht genau weiß, was das halt beinhaltet, dieses Zauberbuch und all das ist alles schön, alles gut, alles nett. Könnte eben auch eine Addams Family Geschichte sein, ja. Oder sagen wir mal so, ich glaube im Ansatz auch sehr, sehr der frühe Tim Burton, von daher, das passt schon.
Ja, absolut. Ja.
Ob das jetzt, weiß ich, Edward Scissorhands ist oder sowas. Und aber ich glaube, hätten sie sich, sagen wir mal, einfach noch ein bisschen mehr auf, sagen wir mal, den klassischen Reiz von Elvira
bezogen. Ja, ja, und ja. Ja, genau. Ja.
Dann, ja. Ja.
Nee, stimme ich dir vollumfänglich zu. Es ist halt wirklich als Pee-wee liebt sein Fahrrad. Wayne und Garth moderieren im Keller ihre eigene Personality-Fernseh-Heavy-Metal-Show. Die Coneheads sind merkwürdig aussehende Außerirdische, die in einem amerikanischen Vorort leben. Ja. Egal. Es gibt einfach so, sie definierende Charakteristika, so Eigenschaften von so Fernsehfiguren, die, wenn du sie ins Kino überführst, nicht verlieren darfst, weil sie quasi so als dramaturgischer Dreh- und Angelpunkt des Films dienen und eben auch dem Film sein Herz geben, sein Herz verleihen, irgendwie einfach so auch so eine emotionale Bindung schaffen. Bei Elvira, ich bin mir sicher, sie ist da nicht der einzige Fall, das hat man sicher mit anderen Fernsehfiguren auch versucht, sie einfach auf eine merkwürdige Art und Weise ins Kino transportierst, nimmst du ihr quasi das Gimmick, was sie ausmacht, weg.
Ja.
Ich meine, jetzt könnte man sagen, ja, es gibt bestimmt auch Menschen, für die das Gimmick, das Elvira ausmacht, eben ihre knapp sitzenden Kleidchen sind und ihre dicken Möpse. Mhm. Mit Sicherheit gibt es ein paar Leute, die das denken. Ja. Aber für mich ist es eben, der mit ihrer Figur nicht so vertraut ist, eben die Tatsache, dass sie B-Movies moderiert und als Gastgeberin für diese dient, präsentiert und abwatscht. Und das nimmst du aus 95% dieses Films raus. Damit lässt du den Film beginnen.
Ja.
Aber Elvira gibt einem gleich zu verstehen, ich will das eigentlich gar nicht machen. Ach, korrekt. Cool, guck mal, ein Erbe. Da kommt diese tolle Game-Show-Sequenz, die ich tatsächlich sehr lustig fand, muss ich sagen.
Die war ziemlich klasse.
So, vor allem die Preise, die sie gewinnt, sind eben so, also die Banalität der Preise fand ich eben so toll. Es kommt nicht gleich das dicke Traumhaus oder die dicke Asche, sondern ein Jeep und ein ganz toller Esstisch.
Ja, das ist schon schön.
Und dann kommt erst die Kohle. Sehr, sehr schön tatsächlich. Aber tatsächlich, sie hat keinen Bock wirklich darauf. Und bis auf diese eine kurze Sequenz, in der sie eben über Angriff der Killer-Tomaten spricht, spielt ihre Rolle als Fernsehpräsenterin keine Rolle mehr in diesem Film.
Nein.
Und das finde ich eben schade. Es interessiert mich ehrlich gesagt ganz, ganz wenig, was in Hill Valley da vor sich geht. Denn, ey, dieses Set ist auch einfach so, da bricht immer meine Suspension of Disbelief so ein bisschen weg, wenn ich dieses Universal Backlot da sehe und denke, oh.
Das kennen wir doch, ja, genau.
Ja, ja, das ja klar. Also deswegen so ein bisschen umbauen können.
Ja, ja. Ich glaube, was du alles gerade gesagt hast, ich finde das alles sehr richtig. Ich glaube, ich würde noch ein Stück weiter gehen, weil ja, sie ist natürlich halt dieser Horror-Host-Presenter-Typus, aber außer, dass sie eben diese knappen schwarzen Kleidchen hat und entsprechend geschminkt ist und halt, sagen wir mal, ich meine, 88 ist das ja schon nicht mehr Proto-Goth, sondern das ist halt Grufti mit Mappe und Sternchen.
Ja.
Dass sie halt ansonsten nichts Gruseliges hat, beziehungsweise nichts, ich meine, der Film heißt Mistress of the Dark. Und sie sagt halt diese Filme an. Und im Laufe des Films stellt sie dann fest, dass sie irgendwie von einer langen Reihe von Hexen abstammt und eben da dieses Kochbuch da findet und das alles schön, alles gut.
Inklusive aber Flashback zum geschminkten Elvira-Baby da im Körbchen. Das, total witzig. Ja.
aber es ist ihre Figur, ihr Charakter hat eben, sie ist eben keine Morticia Addams.
Ja.
Oder Lily Munster oder sowas. Also so ein quasi in sich düsterer Typ. Ich weiß nicht.
Das ist ja auch ironisch zu verstehen, der Titel, habe ich mir gedacht. Ja, also ist doch so.
Ja, vor allem, weil halt eben ihr böser Onkel halt permanent behauptet, er sei halt der Master of the Dark und so. Und sie halt die Mistress. Aber Gott, Warum haben die Leute von Falwell was gegen Elvira? Hm. Ne? Weil sie kommt aus der großen Stadt, ja, wie Doc Hollywood, und sie sieht anders aus als die anderen. Ne? Ja. Das war's dann aber
sie
auch ehrlicherweise.
Sie verträgt sich mit der puritanischen Moralvorstellung der meisten Einwohner.
Richtig, genau. Aber es, wenn man dann eben sich diese ganzen anderen Charaktere, die ich versucht habe gerade so aufzuzählen, anguckt, die sind eben außerhalb der, sagen wir mal, angestammten oder von Normalus akzeptierten Gesellschaft. Hm. Und wissen es halt gar nicht so. Der Reiz an der Addams Family ist, dass sie halt in sich total kongruent sind, ja, aber alle anderen nicht verstehen, wie die funktionieren.
Ja, ja.
Ne? Und das ist halt bei Elvira nicht. Die tapert halt einfach dadurch diese Kleinstadt und weiß überhaupt nicht, was... Sie ist nicht schlimm, sie ist keine, du hast ja schon vorhin gesagt, sie ist eben keine Figur wie aus einem Russ Meyer Film.
Ja.
Und damit fällt eben dieses Kartenhaus auch in sich zusammen.
Ja, einerseits macht sie das natürlich zugänglich, sympathisch, dass sie so unbedarft ist, dass sie eben genau durch diese Welt schreitet und im Grunde sich die meiste Zeit denkt, was wollen die einfach von mir, was wollen die, warum was? Ich habe denen noch gar nichts getan.
Ja.
Ist im Grunde nett, aber ich glaube, es, sage ich jetzt als jemand, der ihre Figur aus dem Fernsehen gar nicht kennt, habe ich das Gefühl, verrät einfach so ein bisschen das, was ich mir von einer Figur, einer modernen, zeitgenössischen, feministischen Ikone auch so erwartet habe, nämlich, dass sie einfach ein bisschen forscher ist, auch vielleicht sexuell aggressiver einfach. Sie wirkt ja auch fast, also ich meine,
sie ist schüchtern gegenüber Bob.
Genau, die ganzen puritanischen Menschlein da, die ja auch so heißen, wie sie sind, wie Chastity Pariah zum Teil, die reagieren natürlich auch höchst allergisch auf sie und sagen, nee, die muss weg, oh, guck mal hier, dicke Möpse, und die will uns all unsere Kinder bestimmt alle verführen und zu schlechteren Menschen machen, und dann nimmt sie uns auch noch all die Männer weg. Hm. Macht aber Elvira ja nie. Hm. Noch schlimmer, sie geht sogar dezidiert in die Defensive, wenn sie angegraben wird. Hm. Und da habe ich mir doch gedacht, ja, ist es so eine gute Idee für diese Figur, oder sollte die nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr zeigen, dass sie eben auch in diesen Dingen das Zepter in der Hand hat und nicht sich so, sagen wir mal so, in so eine passive Rolle drängen lassen. Ich weiß, es ist jetzt alles sehr, sehr akademisch. Ich mache mir viel zu viel Gedanken über einen Film, bei dem er wahrscheinlich an zwei Abenden im Halbsuff dieses Drehbuch geschrieben hat und gesagt hat, komm, hier, die Elvira-Marke ist gerade heiß, lass uns Geld damit machen.
Ja.
Ich weiß, ich überstrapaziere das, aber ich habe einfach das Gefühl, ihre Figur taugt einerseits als Kinofigur, als Sympathieträgerin sehr gut, dann wiederum ist eben nicht das, was ich mir von ihr erhofft habe. Und dann kommt dieses Vegas-Ende, wo sie dann tatsächlich offenbar in ihrer Traumrolle aufgeht, nämlich als
Burlesque-Tänzerin,
die nochmal irgendwie ihre Möpse nach vorne drücken darf. Ich weiß nicht, ein bisschen überraschend. Weil ich habe das Gefühl, das ist nicht die Elvira, die ich in den vorherigen 90 Minuten gesehen habe.
Nein, es ist Cassandra Peterson, die zeigt, was sie kann. Und das kann sie tatsächlich sehr gut. Ich fand
So
rein tänzerisch war das
Choreografie, ziemlich, Tanz,
das ist alles super, ziemlich super. Das ist schon hat schon Hand und Fuß. Aber es ist tatsächlich, und da hast du völlig recht, es ist nicht die Figur, mit der wir gerade eben den Film verbracht haben. Und es ist eben auch das hattest du vorhin schon gesagt, dass dadurch, dass der Film damit anfängt, dass sie eigentlich gar nicht diese Show moderieren will, die mit der sie bekannt geworden ist, und diese Vegas-Geschichte da offenkundig ihr Traumjob ist. Ich meine, sie erwähnt das halt oft genug innerhalb des Films, aber außer der Flashdance-Nummer haben wir nichts drin, was das in irgendeiner Form vorbereiten würde. Und auch das empfinde ich als ein, naja, Verrat ist vielleicht auch wirklich zu stark, aber es ist, ich meine, wenn ich ein Fan bin von Elvira, weil ich sie immer im Fernsehen sehe, wenn sie B-Movies ankündigt, und sie so toll finde, dass ich in einen Kinofilm gehe, nur um zu hören, dass sie ihre eigene Show nicht mag und eigentlich lieber den Tittenpropeller in Vegas machen möchte, ich fände das schon komisch irgendwie alles in einem. Abgesehen davon, dass ich mich vielleicht also auch im heranwachsenden Alter sehr gefreut hätte, wenn da eben die Tassels halt da schwingen, aber ja.
Es tut mir ein bisschen leid tatsächlich, weil es antiklimaktisch ist, diese Podcast-Folge, wie sie jetzt langsam zu Ende geht, genauso wie für mich der ganze Film Elvira ein bisschen antiklimaktisch war. Für mich fehlte da einfach so der Moment, an dem ich dachte, okay, jetzt bin ich dabei, weil ich finde, habe die Figur nicht wirklich fesselt genug. Ich finde die Story nicht wirklich spannend genug. Inszenatorisch ist das alles okay. Der Film hat auch durchaus Schauwerte. Er wirkt jetzt nicht billig. Mhm. Das Ende mit hier im Kampf gegen den dämonischen Onkel Winnie ist ja durchaus effektreich und einigermaßen kompetent. Ja. Auch wiederum null spannend, muss man sagen, weil auch Elvira eben grimassierend und chargierend durch die Gegend läuft und man niemals wirklich das Gefühl hat, sie fürchtet um ihr Leben. Mhm. Aber das habe ich auch in dem Film dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr erwartet. Wobei doch, vielleicht, wenn sie da wie eine Hexe verbrannt werden soll, dachte ich mir schon, ein bisschen ängstlicher könnte es doch nicht sein. Aber es ist nicht verkehrt. Ja, er hat eben Momente, aber es ist ein nicht mehr als die Summe seiner Teile, sage ich oft. Aber ich glaube nicht mal das, ehrlich gesagt, weil dafür sind die Teile nicht zahlreich genug. Es gibt so 3, 4, 5 Momente, bei denen ich sagte, haha, lustig. Ich mochte den Pudel mit dem Irokesen. Ich mochte den Tic-Tac-Kuchen hier von Chastity Pryor. Das war auch so ein John Waters-Moment, hatte ich das Gefühl. Ja. Wo ich dachte, ja, der passt, das wird auch wunderbar in sowas wie Polyester oder sowas reinpassen.
Ja, ja,
Nicht in den frühen John Waters, nicht in den späteren, aber irgendwie so in den, den Mittelteil John Waters.
Ja, Hairspray, so die Ecke. Ja, genau.
Ja. Ist total gut.
Aber auch das ist natürlich so ein Punkt. Ne? Meine Hairspray ist ja auch, sagen wir mal, massentauglicher, alles in allem. Aber der hat ja trotzdem auch immer noch eine Aussage. Ne? Was eben, sagen wir mal, Outcasts angeht, was auch einfach die Probleme der unterschiedlichen Ethnien in Amerika in den 50er, 60er angeht. Und alles, da ist ja was drin. Hier hast du halt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass eben die puritanischen Dörfler hier, die werden nicht positiv gezeigt, aber es ist, also mit Ausnahme von Edie McClurg und sagen wir mal der neidischen Susan Kellerman, Patty, ist auch zu wenig drin, um halt wirklich auf die wirklich sauer zu sein. Bis sie dann auf einmal anfangen, sie verbrennen zu wollen, weil ich irgendwie denke, das ist auch recht heftig. Und dann kommen sie am Ende an und entschuldigen sich und ist alles wieder gut. Und denke ich, weiß ich nicht. Also da, ich glaube, da hätte ich, glaube ich, einfach drehbuchseitig hätte ich dann noch eher dafür gesorgt, dass, weiß ich, Onkel Winnie halt die alle brainwashed oder irgendwas in der Richtung, damit es einen Grund gibt, warum die auf einmal alle so blutrünstig werden. Da ist zu wenig drin, glaube ich, alles in allem.
Mein Eindruck war auch, der Film ist eben auch sehr amerikanisch und ich eben gar nicht entsprechend sozialisiert. Und ich habe eben ganz viele Gags auch daran gesehen, von denen ich mir dachte, das stinkt für mich nach deutscher Sexklamotte 15 Jahre zuvor, wenn du damit hinkommst. Vielleicht eher 20 Jahre davor, also noch die ganz brave Schiene. Wenn zum Beispiel eben Patty ihre Patties aus dem BH, mit denen sich der BH ausstopft, verliert. Und das gibt ein riesiges Bruhaha. Oder Elvira drückt eben mit ihren Brüsten zuerst die Glastür auf. Oder die Jungs, die ihr Haus renovieren, stieren ihr hinterher und ihnen hängt die Zunge sabbernderweise aus dem Mund. Und ich dachte mir, das sind alles so, ach ja, und diese Übergriffigkeit von älteren Männern. Puh, ich muss sagen, immerhin wurde da Elvira, meine Hoffnung an Elvira als Feministin Light ein bisschen gerecht, als sie da diesem Texaner, diesem Typen da, Longhorn heißt er, glaube ich, da die kalte Schulter zeigt. Das fand ich da wiederum ganz cool. An anderer Stelle aber so gar nicht, ehrlich gesagt. So oder so, ich habe das Gefühl, das ist alles ein bisschen 88 hätte man da weitergehen können, aber wahrscheinlich nicht in einem jugendfreien US-Film.
Ich glaube, 4 Jahre vorher oder sowas wäre man weitergegangen, nicht mehr 88.
Und dann kommen so Momente, dann werden so Gags gerissen wie, als sich den Kopf stößt, fragt dann Paco, how's your head? Und sie sagt, oh, I haven't had any complaints.
Ja.
Und du hast einen Blowjob-Film mitten in diesem sehr, sehr kinder-jugendfreundlichen Film.
Ja,
und ich dachte mir so, what? Wo kommt das jetzt plötzlich her?
Ja, ja. Wobei ich den ganz lustig fand, aber okay.
Der Gag ist gut, aber ich dachte mir im Moment auch, dann etwas, an das ich wenig Gedanken verschwende, ist, wo ist die Zielgruppe für diesen Film?
Ja.
Aber gut, das passiert eben. Nee, also die geschmacklichen Ausrutscher sind ja auch manchmal ganz
sympathisch. Aber sagen wir mal, da der Film ja so einen Kultstatus genießt, scheint ja die Zielgruppe recht groß zu sein. Und ich glaube ja auch tatsächlich eben sowohl halt im späten Punk, im Gothic, in der Gay-Community. Ich glaube, da gibt es tatsächlich, und halt was bei Leuten, die gerne so eine Filme zu Halloween gucken, gibt es halt, glaube ich, genug Zielgruppe. Alles in allem. Ich wollte noch ganz kurz erwähnt haben, dass einer der jugendlichen Helfer von Elvira beim Hausbau hier der Junge im Rollstuhl ist aus Nightmare 3.
Tatsächlich? Okay. Wow.
Ja.
Hätte ich nicht wieder.
Ich habe ihn sofort erkannt, dachte mir, Moment mal kurz, das ist doch hier Will Stanton. Ja.
Ah, okay, cool. Ja, nicht so cool ist Elvira. Aber wie gesagt, das ist ja, also für mich war das ja heute ein halber Erfolg mit Halloween 3 und Elvira. Du hast dir die Filme ausgesucht, ich meine, die Schuld liegt eh bei dir. Die Verantwortung.
Ach du, ich bin nicht traurig, ganz im Gegenteil. Ich glaube für unser diesjähriges Halloween-Programm ist das alles, ist das völlig, völlig legitim, alles gut. Ich habe mich gefreut, tatsächlich beide zu sehen. Ich bin von beiden nicht so begeistert, wie ich es gehofft habe in beiden Fällen. Ich habe gegen beide Filme nichts. Ich habe aber auch tatsächlich gar nicht so viel Profundes dazu zu sagen, muss ich gestehen. Also ist in Ordnung. Kann man Haken dran machen und dann gucken wir halt im nächsten Jahr andere Halloween-Filme.
Ja, richtig. Unser Podcast-Programm nächste Woche wird sich zeigen. Wir wissen es noch nicht. Nee. Da kommt was Schönes. Ihr fahrt früh genug. Und genau, gebt 2 Euro, werft 2 Euro pro Monat in unseren Klingelbeutel, das jederzeit kündbar bei Patreon und dann erfahrt ihr es im Discord vor
genau,
allen anderen.
Ja. Genau, und bis dahin, ne, vergesst nicht eure Masken aufzusetzen und um Punkt 9 vom Fernseher zu sitzen. Vielleicht kommt dann ein nerviger Werbespot.
Genau das. Macht's gut, vielen Dank. Bye bye.
Jedes Jahr machen. Sie gehört zu den Frauen, denen man kein Feuer unter dem Hintern machen darf.
Du willst also Stunk haben, ja?
Denn sie schlägt zurück. Und nicht nur mit weiblichen Waffen.
Ihr wollt doch keinen Ärger, oder?
Bloß nicht, denn Elvira ist Elvira, Mistress of the Dark.